wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Katrin Schneider war knapp 5 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus den USA in die Schweiz zog. Die Weltläufigkeit ihrer Eltern sorgte für ein offenes, häusliches Klima und das ermöglichte es ihr, sich nach einem Architekturstudium noch zur Medizinerin auszubilden. Als Ärztin fand Katrin Schneider ihre Berufung und ihre eigene Krebserkrankung schärfte der heute 61-Jährigen den Blick auf das Leben, die Krankheit und den Tod. In der nächsten halben Stunde ist sie zu Gast bei Angelika Schett.
Katrin Schneider, als Sie ankamen, saßen Sie zuallererst mal mit ziemlich viel so Halswehtabletten und so weiter herum und sagten interessanterweise, dass Ihnen das eigentlich auch ganz recht sei, dass Sie sich ein wenig krank fühlen heute, so erkältet, heiser und so weiter. Womit hat es zu tun, dass Sie nicht unbedingt so mit voller Kraft voraus hier sein möchten?
Ja, das ist vielleicht eine komplizierte Geschichte. Das hat damit zu tun, dass ich wirklich eine schwere Krankheit habe. Und sicher 2 Tage die Woche habe ich sehr viel Energie, weil ich Medikamente nehme, die mich aufputschen. Und dann töne ich so super drauf und alles, dass Leute im Umfeld sich gar nicht vorstellen können, dass ich eigentlich krank bin. Und jetzt ist es halt die Jahreszeit. Es ist ein bisschen blöd, eine Radiosendung machen zu wollen, wenn man eigentlich heiser ist und Angst davor hat, ständig husten zu müssen. Aber ich habe gedacht, dass wenn ich heute etwas gedämpfter daherkomme, dass es vielleicht auch glaubwürdiger rüberkommt, dass ich wirklich nicht so super drauf bin immer.
Sie haben damit ja schon gesagt, dass es sich bei Ihnen nicht nur um eine passagiere Einschränkung handelt wegen eines Hüstchens oder etwas Halsweh, sondern dass Sie viel tiefer krank sind und das nicht erst seit gestern. Dazu muss man sagen, dass Sie eigentlich rund um Krankheiten informiert sind wie kaum jemand. Sie sind nämlich nicht nur Patientin über viele Jahre, sondern auch Ärztin.
Man hat als Ärztin schon einen viel besseren Einblick. Man kennt die Möglichkeiten besser. Und wenn wir zurückschauen, mehr als 22 Jahre, ich habe mit knapp 37 erstmals eine Krebserfahrung gehabt. Ich hatte Brustkrebs. Ich habe damals schon angenommen, dass das eine familiäre Angelegenheit ist, weil meine ältere Schwester im gleichen Alter schon Brustkrebs hatte. Meine Mutter hatte viel später dann auch Krebs, ein Jahr vor mir. Damals war ich Assistenzärztin, voll im Saft und es war für mich ganz klar, alles muss ich unternehmen, dass ich davonkomme. Und ich habe damals einfach gefunden, falls ich noch 3 Jahre zu leben hätte oder 30, ich würde einfach das Beste draus machen wollen. Und da habe ich halt optimiert und die Maximaltherapie gemacht, bin zurück ins Leben, habe allerdings damals gesagt, ich würde nie mehr etwas tun, was mir gegen den Strich geht. Und natürlich als Zeichen der Gesundung kommt das normale Leben und man macht wieder viele Sachen, die man nicht gern macht und so. Aber es hat mein Leben in dem Sinn schon verändert, weil ich den Facharzt Innere Medizin damals hatte und eigentlich dran war, in die Praxis zu gehen. Und ich habe mich dann anders entschieden. Ich bin dann zunächst Betriebsärztin geworden und bin nachher für 10 Jahre ans Rehab Basel gegangen, mehr in einer politischen Aufgabe. Ich war Stellvertreterin des Chefarztes Mark Meder. Es war ein echter Überlebenskampf für dieses Schweizerische Paraplegikerzentrum, so hieß es damals.
Ein Überlebenskampf der anderen Art.
Ein Überlebenskampf der anderen Art. Ein Neubau musste hin und es brauchte sehr viel Überzeugungsarbeit. Und es war wirklich 10 Jahre Managementarbeit, die mir allerdings sehr gefallen hat und schließlich in diesem wunderbaren Neubau gemündet hat. Also eigentlich eine befriedigende Zeit damals.
Warum ich jetzt das schon an den Anfang unseres Gesprächs gestellt habe, Katrin Schneider, dass Sie eigentlich sehr lange mit der Diagnose Krebs irgendwie leben.
Ja, seit 88.
Das verändert ja auch den Blick auf das Leben, auf alles Mögliche. Mhm. Kann sich ja jeder Mensch vorstellen. Und was ich von Ihnen weiß, ist, dass Sie diese Veränderung des Blicks auch schätzen.
Da muss ich ein bisschen differenziert darauf antworten. Mit 37 sah es anders aus. Natürlich hat es mein Leben sehr geprägt. Ich habe gelernt, den Tag zu schätzen. Ich habe kapiert, dass es nicht selbstverständlich ist, am Leben zu sein. Aber schließlich hat die Normalität mich wieder eingefangen und das war auch ganz gut so. Es hat meine Berufswünsche natürlich völlig auf den Kopf gestellt, aber ich hatte durch das ganz andere Lebenserfahrungen, die ich nicht missen möchte. Ich hatte dann allerdings wieder mit 54 Krebs, unerwartet. Ich habe damals eine prophylaktische Operation durchführen lassen, um die Eierstöcke rausnehmen zu lassen, weil es gab jetzt mittlerweile Bluttests, dass ich eine genetische Krankheit habe. Und da ist die Chance sehr, sehr groß, Eierstockkrebs zu entwickeln. Und dann hat man also diese Operation durchgeführt. Von Auge haben die Chirurgen nichts gesehen, aber der Pathologe war sehr, sehr sorgfältig. Und er hat gleich zwei Karzinome gefunden, einen Eierstockkrebs und einen Eileiterkrebs. Und dann hatte ich wieder eine Chemotherapie. Auch damals hat mich das, sagen wir mal, nicht mehr derart geschockt, weil es war so ein Frühstadium, dass ich denken musste, okay, das haben wir noch gerade gut erfasst. Ich bin wieder voll ins Berufsleben eingestiegen und zur damaligen Zeit hatte ich schon eine Praxis, eine volle Praxis. Also nach dem Rehab habe ich mich umorientiert, weg vom Management, habe eine Psychotherapieausbildung gemacht, habe Psychosomatik gelernt, den Fähigkeitsausweis gemacht, Psychoonkologie und hatte eine ganz, ganz spannende Praxis. Also wieder war der einzelne Mensch so mein Patient und nicht ein ganzes Spital. Und ich war wieder voll im Leben, kann ich sagen. Also sehr bewusst natürlich, dass die Krankheit einschränkend ist. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen mit Patienten und Patientinnen. Besonders mit Krebspatienten, die irgendwie merkten, die versteht was von dem. Irgendwie muss da was sein. Aber mein Leben hat sich vollkommen verändert, als ich 2009 ausgerutscht bin und einfach derart aufs Gesäß gefallen bin, dass ich das Becken gebrochen habe. Und da hat man natürlich MR-Bilder gemacht und ich war gespannt zu sehen, wie die Fraktur aussieht, aber die Hauptdiagnose war was ganz anderes. Das Becken war voll von Löchern, die nicht dahin gehören, viel zu groß für Metastasen. Und da wurde die Diagnose gestellt eines Knochenmarkskrebses, multiples Myelom, diesmal sicher unheilbar. Da stellt es für sich mir doch die Frage, was mache ich jetzt mit der Zeit, die ich noch habe? Lebenserwartung war damals im Durchschnitt 3 Jahre. Das heißt, viele sterben vorher, viele nachher. Und es war auch die Möglichkeit gegeben, ganz, ganz aggressive, moderne, tolle Therapien zu machen. Hochdosis-Chemotherapie und Stammzelltransplantation. Und ich habe einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Ich war zwar damals 58, für die Ärzte noch jung, das war für die wahnsinnig schwer zu schlucken, dass sie mir das Beste vom Besten anbieten wollen. Und da kommt eine Ärztin und sagt, nein, danke, ich möchte, wenn schon, das Mildeste. Und ich habe mich halt für das Mildeste entschieden, bin auch sehr dankbar, dass ich einen jungen Oberarzt habe, der mich in dem sehr stützt, der allerdings auch dankbar ist, dass ich nicht wankelmütig bin und niemals gesagt habe, oh, hätte ich doch das andere gemacht. Auch nicht, als ich ein ganz, ganz schweres Rezidiv, also einen Rückfall vor einem Jahr hatte. Ich war ganz konsequent bei dieser Minimaltherapie geblieben, bin das auch vor einem Jahr geblieben, als ich ganz nah am Tod vorbeigeschrammt bin. Also die Krankheit hat mich jetzt vor allem sehr, sehr geprägt.
Ja, das klingt doch so. Das war offensichtlich 2009 nochmal eine Riesenzäsur und vorher war es etwas, was Sie irgendwie noch ins Leben ziehen konnten. Mhm. Der ganz große Schnitt war 2009. Ich kann mir vorstellen, wer uns jetzt zuhört, möglicherweise ja auch Menschen, die selber die Erfahrung haben, an Krebs erkrankt zu sein oder in ihrer Umgebung das haben oder auch die, die es nicht haben. Vielleicht jetzt auch ganz gerne mal darüber nachdenken, wie das so ist, wenn man das so über viele Jahre eigentlich damit leben muss, was Sie ja getan haben und jetzt so ruhig hier sitzen und darüber sprechen können, vordergründig entspannt. Es wäre vielleicht jetzt auch mal gut, ein wenig Musik zu hören. um das noch nachwirken zu lassen. Und bei der Musik, Katrin Schneider, kommt etwas ins Spiel, ja, was Ihnen noch wichtig ist. Sie sind nicht die, die jetzt so die ganz ausgesuchten Stücke dabei hat.
Das ist bei mir schon als Kind aufgefallen, dass mein Musikgeschmack eher banal ist. Ich komme aus einem gutbürgerlichen Haus, wurde als Kind ständig in die Oper geschleppt. Für meinen Bruder war es super, er wurde Opern- und Musikkritiker, war schon als Kind in Bayreuth und an der Scala. Ich liebte aber Elvis Presley und solche Geschichten. Und ich denke, als Kind hat mich die Musik gerettet, also Folk-Songs und so, durch meine eher nicht so glückliche Gymnasialzeit, die ziemlich humorlos daherkam. Die Musik hat mich immer sehr, sehr glücklich gemacht. Und wenn Musik eine Gänsehaut hervorruft, ob jetzt das klassische Musik ist oder was ganz anderes, dann bewirkt es einfach etwas. Und ich möchte als erstes Stück ein Lied vorstellen. Es ist ein Instrumentalstück von einem Weggefährten von mir in der Musik, von Max Lesser. Ich halte ihn für einen begnadeten Gitarristen.
Noch ganz schnell, was heißt Weggefährte?
Ich habe ganz, ganz glückliche Momente in meinen jungen Jahren erlebt, als ich Leadsängerin war in einer Folkrock-Gruppe in Skibbereen. Ich habe auch früher mit meinem Bruder American Folk Songs gesungen und eben auf dem Weg ist mir Max Lesser begegnet. Ich habe mit ihm Musik machen dürfen und ein Lieblingsstück von mir heißt Rice Blues und bezieht sich auf Ry Cooder, ein ganz wunderbares Instrumentalstück.
Und mit Gänsehaut.
Gänsehaut.
Schneider, Max Lesser gerade, Sie haben auch richtig gerne zugehört. Sie sind so ein bisschen mitgeschwungen, weil Sie auch mit ihm zusammen schon Musik gemacht haben. Das heißt, Sie sind also nicht nur eine, die Musik hört, sondern auch selber welche macht.
Leider nicht mehr wirklich. Ich bin so jemand, ich mache entweder alles oder nichts. Und als ich ins Berufsleben eintrat als Ärztin, sah ich da so wenig Valenzen für die Musik. Also wenn ich einen Nachbarn gehabt hätte, bei dem ich einfach abends mich hätte hinsetzen können, machen wir doch ein bisschen Musik, dann hätte ich das gerne gemacht. Aber so Musik zu machen, wie wir das früher gemacht haben, mit vielen Proben und so weiter und Auftritten, es lag einfach nicht mehr drin. Und dann habe ich während Jahren wirklich keine Musik mehr gemacht.
Katrin Schneider, Sie haben schon im ersten Gesprächsteil gesagt, Sie kommen aus einem gutbürgerlichen Elternhaus. Zu sagen ist, dass Sie ja erst mit 4,5 Jahren in die Schweiz kamen, weil Ihr Vater hier beruflich zu tun hatte, auch sehr gut beruflich zu tun hatte. Eigentlich sind Sie aus Amerika.
Ja, also ich bin dort geboren, aber wie so viele andere, also mein Vater war gebürtiger Russe und die Eltern meiner Mutter kamen auch alle aus der Region einfach etwas früher. Der Weg meines Vaters war sehr, sehr spannend. Eigentlich die Affinität zur Schweiz, zu Zürich, die war ja dann nicht zufälliger, als wir 1956 in die Schweiz kamen. Mein Vater war damals Entwicklungsingenieur und Physiker bei General Electric. Er hatte bereits in Zürich als Staatenloser studiert. Und Zürich war schon damals ihm nicht fremd, weil seine Mutter und zwei ihrer Schwestern anfangs des 20. Jahrhunderts zu den Russinnen gehört hatten, die auch in Zürich studiert hatten, weil die Russinnen oder Frauen eigentlich damals nur, glaube ich, in Paris, Bern und Zürich studieren durften. Also Zürich war bekannt für ihn. Und als er in den 30er Jahren in Zürich studiert hatte, war er aber staatenlos und hatte sehr, sehr viele Probleme mit der fremden Polizei.
Warum war er staatenlos?
Ja, er wurde in Chișinău geboren. Damals gehörte das noch zu Russland. Zwischenzeitlich wurde es zu Rumänien. Und weil er dann nicht ins rumänische Militär ging, war er dann staatenlos. Und er hatte aber als Kind bei einem Onkel in Berlin gelebt während Jahren, weil sein Vater während der russischen Revolution erschossen worden war. Das heißt, er ging von Chișinău, Kiew und wo auch immer sie gelebt hatten zwischendurch nach Berlin, kam nach Zürich und hatte nur Probleme mit der fremden Polizei. Und als er 1935 die ETH abgeschlossen hatte, wäre es sehr, sehr gefährlich gewesen, nach Deutschland abgeschoben zu werden. Und er war Jude, er hätte sicher nicht überlebt, wenn er nach Deutschland abgeschoben worden wäre. Und er hatte das große Glück, einen Mäzen zu haben, der wirklich gekämpft hat, dass er in letzter Minute noch nach Amerika reisen konnte. Das war 1936.
Katrin Schneider, wenn Sie das so beschreiben, dann haben ja schon Ihre Eltern eigentlich ziemlich viel Abenteuerliches erlebt. War das etwas, was Ihnen noch als Kind klar war? Also meine Eltern sind da ein bisschen anders als die meisten Eltern meiner Freunde und Freundinnen.
Vielleicht ist mir das als Kleinkind in Amerika weniger aufgefallen, weil das ja dort nicht so außergewöhnlich war. Es sind ja viele Einwanderer, aber in der Schweiz habe ich natürlich schon gemerkt, als wir hierher kamen, ich war 4,5 Jahre alt, wir waren schon ein bisschen komisch, wir waren die Amerikaner, mein Vater ist in Jeans und Turnschuhen herumgelaufen, das gehörte sich nicht, wir haben die Wäsche am Sonntag aufgehängt, das war die große Katastrophe, also wir sind damals schon sehr aufgefallen.
Aber Sie haben eine kleine Geschichte, die zeigt, wie schnell Sie sich Ihrerseits hier angepasst, assimiliert haben.
Im Kleinkindesalter lernt man natürlich sehr, sehr schnell die Sprache. Und die eine Geschichte war eigentlich ganz lustig. Meine Eltern waren Ski-fanatisch. Mein Vater liebte Zermatt. Und da waren wir also in Zermatt auf dem Gornergrat. Und am Schluss des Tages wollten meine Eltern noch einmal von Riffelberg nach Gornergrat drauf und haben mich da einfach bei der Station sitzen lassen. Und irgendwie, damals gab es ganz wenig Lifte. Also sie haben eine Abzweigung verpasst und landeten halt dann in Zermatt. Und es ging sehr lange. Keine Handys, niemand konnte anrufen. Schließlich haben die dann den Stationsvorsteher angerufen, Riffelberg, und haben gesagt, ist da ein kleines amerikanisches Mädchen, das auf seine Eltern wartet? Und der sagte, amerikanisches Mädchen? Nein, es ist schon ein Mädchen da, aber das ist eine kleine Zürcherin.
Sie haben vorhin im anderen Gesprächsteil vor der Musik noch gesagt, Sie haben es in der Schule eher unlustig gefunden. Warum eigentlich?
Ja, ich war an der Töchterschule der Stadt Zürich. Ich war in einem Jahrgang ausgerichtet auf die C-Matur. Wir waren so eine kleine Klasse, ziemlich humorlos. Also es gibt da ein Klassenfoto, das zeigt es so klar. Da bin ich die Einzige mit langen, offenen Haaren, die Einzige, die breitbeinig da sitzt in Hosen. Und ich falle dort so aus dem Rahmen. Ich bin dort auch aus dem Rahmen gefallen im Singen. Ich hatte immer die schlechteste Note, weil ich eine Altstimme hatte. Unser Musiklehrer fand das schrecklich. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die je mit Musik Geld verdient hat aus dieser Klasse. Aber es war einfach keine tolle Zeit.
Aber Sie hatten zur Kompensation ja Ihre Musik, die Ihnen die Gänsehaut verursachte. Und das nächste Stück tut das wohl auch.
Ja, also das nächste Stück ist ein Stück von Bon Jovi. Und ich habe das für heute ausgesucht, weil es sehr viel damit zu tun hat, mit der Krebserfahrung eigentlich. Also das Lied heißt It's My Life. Es geht eigentlich darum, now or never. Also man muss einfach im Jetzt leben. Niemand garantiert, dass es irgendwie was danach gibt. Und ich würde das allen Menschen empfehlen, wirklich voll und ganz im Jetzt zu leben. Von Bon Jovi gibt es zwei Aufnahmen. Es gibt eine sehr rockige, die gefällt mir, aber musikalisch ist die sanfte einfach so viel schöner. Und ich habe jetzt die ausgesucht.
Better stand tall when they're calling you out. Don't bend
Katrin Schneider, it's my life. Sie haben gesagt, dieses Leben, das man da so hat, auskosten und nicht immer nur darauf schielen, wie viele Jährchen bleiben mir noch. Ihrer besonderen Situation geschuldet, weil Sie schon sehr lange mit der Krebserkrankung leben müssen, aber es ist auch mehr bei Ihnen. Sie sind ja auch Ärztin. Was ist Ihrer Meinung nach so was Wichtiges? Alle sagen ja, wir müssen im Moment leben und nicht so in die Zukunft, aber irgendwie machen wir das nicht.
Es hat ja auch was Gutes für sich, dass man ja nicht ständig mit dem Bewusstsein des Todes herumläuft. Das fände ich ja auch völlig abnorm. Aber es ist schon gut, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man vielleicht nicht ewig Zeit hat. Ich bin halt ein Mensch mit vielen Interessen. Ich bin jemand, der aufblüht in Projekten und so. Und ich hatte schon immer vor, nach Aufgabe meiner Praxis oder nach Reduktion gewisse Dinge machen zu wollen, die einfach keinen Platz haben neben dem normalen Berufsleben. Ist ja auch normal. Die heutige Lebenserwartung ist ja lang. Also eigentlich hätte man ja Zeit. Die meisten haben Zeit, noch viel zu tun. Aber man weiß einfach nicht, ob man bei denjenigen dabei ist. Und ich habe immer gewusst, es gibt ein paar Dinge, die mir wichtig sind. Als ich vor 3 Jahren diese erneute Diagnose hatte, die wirklich mir bewusst machte, dass meine Sanduhr wirklich ausläuft. Ich habe jetzt die 3 Jahre da, die mittlere Überlebensdauer doch überlebt. Aber am Anfang, ich hatte eine volle Praxis. Das Hauptproblem war viele Therapien, viele Spitalbesuche. Eine volle Praxis abzubauen mit sehr viel Sozialpsychiatrie und Psychosomatik, ganz, ganz schwierig. Es war mir ein großes Anliegen, meine Patienten in gute Hände zu geben. Zudem, mein Sohn war 16 Jahre alt, das hat mich auch sehr belastet. Auch die Idee, meinen Mann sozusagen in so einer Situation zurückzulassen und zu wissen, dass wir eigentlich noch so viel Aufbauarbeit und so eigentlich die sogenannten guten Jahre, wo wir beide nicht vielleicht so viel arbeiten müssten, wahrscheinlich nicht mehr zusammen erleben könnten. Also es war eine sehr schwierige Zeit und ich habe einfach gemerkt, mein Radius wurde ganz klein. Mein Interesse für viele Dinge ist einfach erlahmt. Die Interessen sind also sehr, sehr eng geworden.
Also Sie hingen nicht mehr an den Nachrichten?
Ich hing überhaupt nicht mehr an den Nachrichten. Ich versuchte zu machen, was ich machen musste. Sehr viele rechtliche Dinge, an alles zu denken, damit die Familie nicht im Chaos da irgendwie überleben muss. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich noch ein bisschen geschenkte Zeit haben würde. Und was dann wirklich schön wurde, ist, dass trotz dieser enormen Müdigkeit und Abnahme meiner Schaffenskraft ich mich doch auf Dinge konzentrieren konnte, die mir wichtig waren. Zum Beispiel auf den Nachlass meiner Eltern. Ich habe ja schon gesagt, dass mein Vater ein sehr spannendes Leben hatte und er war ein Sammler, er hat kein Papier aus den Händen gegeben. Und ich habe dieses Chaos geerbt, das lag schon 20 Jahre da, ungeordnet. Und das wollte ich immer mal ordnen. Konnte das auch jetzt nicht, ich hatte nicht die Energie dazu, aber da hat mir eine wunderbare Frau jetzt 3 Jahre lang diese Papiere geordnet. Und es war mir dann plötzlich ein Anliegen, diesen Nachlass zu retten. Und als ich vor einem Jahr so krank war, habe ich gemerkt, dass ich alle Hemmungen verloren habe. Und da habe ich einfach schnurstracks jemanden angepeilt, wo ich hoffte, der könnte mir helfen. Das war Andreas Gut. Ich habe ihm ein Mail geschickt und gesagt, du, ich bin schwer krank. Ich kann da nicht um den Brei reden. Es gibt diesen Nachlass, kannst du mir helfen, den zu retten?
Und der wurde gerettet?
Der wurde gerettet und der kommt jetzt ins Archiv für Zeitgeschichte von der ETH Zürich mit dem Nachlass meiner Mutter. Auch ein sehr spannender Nachlass. Und das ist einer meiner ganz großen Träume, die in Erfüllung gehen.
Ja, also das eine ist jetzt mal der Nachlass. Aber es gibt ja auch etwas, was Ihnen selber noch am Herzen liegt, nämlich Ihre Aufzeichnungen.
Ja, also ich habe die Tendenz zu schreiben, wenn irgendwas Dramatisches ansteht. Ich habe geschrieben, als ich das erste Mal Krebs hatte. Damals war ich eine junge Frau. Ich erkenne mich noch in der Frau, aber so eine völlig andere Lebenslage. Und jetzt habe ich vor 3 Jahren auch angefangen zu schreiben. Das scheint so die Methode zu sein, mit sowas umzugehen. Ich habe sehr viel geschrieben über das, was mir durch den Kopf gegangen ist, durch all die Aufs und Abs in den letzten Jahren. Ich habe keine Zeit, das zu redigieren. Vielleicht macht das mal jemand. Mit der Energie, die ich habe, die ungefähr für das reicht, was ich früher neben meinem Job gemacht habe, mit der versuche ich, meine Sachen zu machen.
Kommen wir noch mal kurz auf Ihre Arbeit als Ärztin zurück. Die war ja doch sehr wichtig, auch für Sie. Sie haben ja auch gesagt, Kathrin Schneider, dass Sie auch eine Menge ausmachte, dann mit ihrer Praxis aufzuhören, dass sie guckten, dass ihre Patientinnen und Patienten gut unterkamen. Sie sind ja heute auch hier, weil Sie so 2 Blickwinkel haben. Den Blickwinkel der professionellen Ärztin auf Krankheit und den Blickwinkel als Patientin auf Krankheit, als Betroffene.
Also ich habe das sehr, sehr positiv erlebt in meiner Situation. Da ist etwas, da denke ich, könnten viele Leute davon profitieren, wenn sie diesen Blickwinkel hätten. Wir sehen zum Beispiel, dass Ärzte anders sterben wollen als die Normalbevölkerung. Also die Normalbevölkerung stirbt auch anders, weil die Ärzte sich mit den Patienten anders verhalten als gegenüber sich selber. Die Ärzte suchen häufig viel weniger aggressive Therapien für sich aus, als sie ihren Patienten empfehlen. Und das ist etwas ganz, ganz Spezielles. Also die Ärzte wissen, wie das Leiden aussieht am Lebensende. Und für sich selber, natürlich nicht alle, aber wählen die meisten einen Weg, der nicht aggressiv ist und versuchen nicht eine Therapie nach der anderen, sondern sie suchen die größtmögliche Lebensqualität. Und das habe ich für mich auch gemacht. Mir ist es viel wichtiger, Lebensqualität zu haben und unter Umständen einfach weniger lang zu leben.
Wie war das denn im Umgang mit Ihren Patienten? Denen werden Sie ja nicht allen gesagt haben, ich bin auch krank, oder haben Sie das?
Nein, natürlich nicht. Aber gewisse kannten mich eben. Es kamen auch Krebspatienten zu mir, die mich vor Jahren in einer Ziehstücksclub-Sendung gesehen hatten und dann wussten sie das. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Also es soll ja keine Selbsthilfegruppe sein, irgendwie die Arzt-Patienten-Beziehung. Aber ich finde es auch sehr sinnvoll, manchmal etwas von sich mitzuteilen. Das geht natürlich vielen orthodoxen Therapeuten völlig gegen den Strich. Ich mache aber die Erfahrung, dass es für Patienten sehr, sehr wichtig ist, wenn sie merken, dass die Ärzte mal auch etwas von sich selber preisgeben.
Was ja Ihnen auch wichtig ist, ist ja, dass man zum Beispiel körperlich sehr krank sein kann, aber deshalb nicht rundherum versehrt ist, dass darin auch noch viel Gesundes möglich ist.
Ja, das denke ich. Da gibt es einen Arzt in der Schweiz, der hat kürzlich einen tollen Artikel in der NZZ am Sonntag geschrieben über die Gesundheit. Das ist Piet van Spijk. Und in Anlehnung an Nietzsche spricht er von der großen Gesundheit und von der kleinen Gesundheit. Die kleine Gesundheit entspricht ungefähr das, was wir in der heutigen Medizin machen. So halt die Reparaturwerkstätte, Beinbruch, Lungenentzündung oder so. Und die große Gesundheit, die, wovon Nietzsche gesprochen hat, ist eigentlich eine, die man erfährt unter Umständen, wenn man wirklich existenziell bedroht wurde durch eine schwere Krankheit. Und da schreibt er, dass man dadurch eine Art große Gesundheit erleben kann, weil man trotz oder wegen dieser Krankheit an seine Grenze kommt und durch das wirklich eine Sinnhaftigkeit erlebt. Wäre falsch zu sagen, man muss das erleben, damit man sowas erfahren kann. Aber ich denke, es ist ein Weg zu sehen, dass man zwar sehr krank sein kann, aber mental so stark und so gesund, dass es wirklich auch was Gutes haben kann.
Eben die alte Geschichte, der gesunde Geist im gesunden Körper ist nicht das Ihre,
nein,
kann man so sagen.
Das finde ich ganz schlimm. Ich habe ja so lange mit behinderten Menschen gearbeitet, ich kann das gar nicht hören. Schön, wenn man beides hat, Aber man kann sehr wohl sehr gesund sein in einem kranken Körper. Also wir sollten einfach wirklich akzeptieren, dass wir sterblich sind und daraus das Beste machen.
Das ist ein frommer Wunsch, würde ich sagen. Also dass wir es akzeptieren müssen, da kommen wir nicht drum herum. Aber das Beste draus machen, finde ich noch schwierig. Frage ich Sie nachher auch noch. Aber zuerst Ihr nächster Musikwunsch.
Also mein nächster Musikwunsch, den widme ich eigentlich meinen Eltern. Ich bin mit russischer Volksmusik aufgewachsen, weil wir nicht russisch reden konnten zu Hause. Das war diese hysterische Zeit, dieses antikommunistische McCarthy-Periode.
Als ich noch in Amerika klein war,
aber mein Vater liebte russische Volksmusik. Und das ist ein Lied von der Hanna Bitschewskaja. Übersetzt heißt es das letzte Täglein der heutigen Zeit. Da gibt es vielleicht noch was dazu zu sagen. Mein Vater hat immer gesagt, ja, wir sollten das spielen bei seiner Abdankung. Da heißt es, wenn ich sterbe, macht ein Fest und freut euch und macht Musik. Ich habe das Lied übersetzen lassen. Das heißt was ganz anderes. Es ist eigentlich ein Lied, wo ein junger Soldat weiß, dass er eingezogen wird und in den Krieg muss und sterben wird. Dann sagt schon sein Kumpel, ja, macht ein Fest, aber er weiß eigentlich, dass er in den Tod geht.
Завтра рано чуть риточек заплачет вся моя родня. Завтра рано чуть риточек заплачет вся моя родня. Заплачут родные сестры, братья, заплачут родные мать, отец. Заплачут шурины и сватья, с ладами проезжий молодец. Заплачут шурины и сватья, с ладами проезжий молодец. Карета к дому вдруг подходит, к маму парадному крыльцу. Кареты и голод рук раздастся, готовьте сына на войну. Кареты и голод рук раздастся, готовьте сына на войну. Крестьянский сын всегда готовый, всегда он легок на подъем. Вы мне готовьте гроб дубовый и крест серебряный на нем. Вы мне готовьте гроб дубовый и крест серебряный на нем. Простецка, жизнь цена копейка, погибну так тому и вы. Всему виной судьба злодейка, и больше с вами мне не жить. Друзей моих вы соберите, наймите Ваньку маляра. Он нарисует вам картину про наши чудные дела.
Katrin Schneider, Sie haben sich ja den Text extra übersetzen lassen, haben Sie gesagt vorhin. Und Sie haben auch gesagt, eigentlich müsste man aus dem Tod doch lernen, das Beste zu machen. Und da habe ich gestutzt und deshalb frage ich jetzt auch nochmal nach. Der Tod ist ja eine sehr empörende Angelegenheit, finden wir doch im Großen und Ganzen. Und zum Beispiel der Schriftsteller Elias Canetti fand das Allerletzte, dass wir sterben müssen. Und es ist auch etwas ziemlich Schreckliches. Also wie soll man aus so etwas noch das Beste machen?
Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe eigentlich immer das Leben besonders sinnvoll gefunden, weil es endlich ist. Wenn es endlos wäre, wieso müsste ich überhaupt noch was machen? Also ich finde das Leben besonders wertvoll, weil es begrenzt ist. Habe ich schon immer gefunden.
Wir alle sind sterblich, gar keine Frage. Aber in Ihrem Leben hat das ja etwas viel Dichteres oft gehabt mit diesen diversen Krebserkrankungen. Und Sie haben das ja irgendwie so für sich gelöst, dass Sie sagen, eigentlich wurde für mich die Zeit dadurch immer wertvoller. Sie haben zum Beispiel auch gesagt, jetzt nicht in der Sendung, aber ich weiß von Ihnen, dass Sie auch geguckt haben, welche Bücher Sie lesen, wenn Sie so das Gefühl hatten, so furchtbar lange bleibt mir nicht mehr, dass ich meine Zeit nicht vertue und so. Also, dass Sie das so reflektiert, damit umgehen konnten, ist ja eigentlich noch überraschend. Man könnte ja auch wirklich in die Angst gehen, man könnte da liegen und sagen, es hat ja alles überhaupt keinen Sinn mehr. Man könnte auch schrecklich traurig werden, wohl wissend, dass wir alle sterben müssen, aber vielleicht möchte man noch ein paar Jahre unter den Seinen weilen.
Bei mir war das vielleicht einfacher, weil mir eine gewisse Persönlichkeit mit auf den Weg gegeben wurde. Ich sage immer wieder, dass es nicht eine besondere Leistung ist von mir, sondern ich empfinde das als Geschenk, dass ich irgendwie so konfiguriert bin. Und ich habe auch nie mit der Krankheit gehadert, das muss ich auch sagen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich Ärztin bin. Ich habe eigentlich im Medizinstudium angefangen, mich zu wundern, dass nicht viel mehr Leute krank sind angesichts der Tatsache, was alles schiefgehen kann. Da finde ich die heutige Lebenserwartung fast unglaublich. Also eigentlich finde ich das vielmehr ein Wunder, dass so viele gesund sind. Und übrigens, punkto Krebs, das ist ja so besonders stigmatisiert. Da bin ich ganz froh, wenn ich vielleicht sagen kann, dass es mittlerweile so viele Studien gibt, die sagen, dass es die Krebspersönlichkeit einfach nicht gibt. Das ist fast nicht auszumerzen. Das wurde in den 50er Jahren mal propagiert. Und es ist ja eigentlich sehr erstaunlich, wie viele Leute das direkt umarmen, die Idee der Krebspersönlichkeit. Nicht nur Hobbypsychologen und so, sondern auch Patienten. Es ist doch so schön, wenn man sagen kann, ach, der ist schuld oder irgendwas. Und das stimmt jetzt einfach nicht. Die Psyche, die kann sehr viel dazu beitragen, dass wir eine gute Lebensqualität haben, trotz Krebs oder trotz einer anderen Erkrankung. Da können wir sehr viel machen. Aber man soll das mal beiseite stellen, die Idee, dass psychische Störungen zu Krebs führen. Ich würde keinen Menschen kennen, der nicht 100 Gründe hätte, Krebs zu haben, wenn dem so wäre. Aber dass die Psyche, also psychische Belastungen, Menschen krank machen kann, das ist klar, das ist bestätigt bei zum Beispiel der koronaren Herzkrankheit, Bluthochdruck, anderen Geschichten, Schmerzerkrankungen. Also eine belastete Psyche macht die Leute krank. Und wenn man das nicht behandelt, werden sie wirklich auch körperlich krank.
Wie sind Sie so in Ihrer Praxis mit Menschen umgegangen, die krank waren?
Da ist es unwahrscheinlich wichtig, den Patienten Zeit zu geben, selber zu erzählen, was sie erleben und vor allem zu erfahren, was sie selbst für ein Krankheitskonzept haben. Weil häufig haben die Laien ganz merkwürdige Vorstellungen vom menschlichen Körper und wie die Sachen funktionieren. Und wenn man das mit ihnen klären kann, das ist schon die halbe Miete. Also ich habe immer einen Schulanatomie-Atlas bei mir auf dem Tisch gehabt, weil meine Patienten zum Teil so merkwürdige Vorstellungen hatten vom menschlichen Körper und das konnte man dann korrigieren und dann war schon ganz, ganz viel geklärt.
Haben Sie auch in dem Sinn keine Angst vor Krankheiten?
Ja, ich kann auch hier nur sagen, ich habe ja auch Glück gehabt. Ich habe ja keine Krankheit, wo man mir von außen was ansieht. Also ich bin langsam innen abgebaut. Meine Krankheit frisst sozusagen mein Skelett weg. Aber das sieht man nicht.
Nein, man sieht es nicht.
Und da habe ich jetzt Glück gehabt. Ich glaube, ich hätte schon auch Mühe, wenn irgendwie mein Gesicht was abgebaut wird oder so. Ich meine, so einfach ist es auch nicht. Ich denke, in allem Unglück habe ich sehr, sehr viel Glück.
Krankheit und Kranksein, das ist ja auch etwas, was irgendwann einen als Person mitdefiniert. Man ist nicht nur eine Kranke natürlich, aber auch. Wenn jetzt quasi durch ein Wunder oder wie auch immer alles von Ihnen fallen würde und man würde Ihnen sagen, alles ist weg, der ganze Krebs ist geheilt und so. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen?
Ich kann mir das kaum mehr vorstellen, weil ich habe mich jetzt so damit auseinandergesetzt, dass ich eben nicht zu denjenigen gehören werde, die 90 Jahre alt wird oder so. Ich glaube, das wäre für mich ganz schlimm mittlerweile. Ich bin jetzt dankbar für diese geschenkte Zeit. Ich möchte auch sehen, wie unser Sohn die Schauspielschule abschließt und seinen Weg geht. Aber ich weiß auch, ohne mich wird er einen guten Weg gehen. Das weiß ich. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass mein Mann einen guten Weg gehen wird, weil wir so viel geschenkte Zeit hatten. Also ich denke, das ist auch ein Glück, das ich habe. Kann auch Krebs haben und in 3 Wochen tot sein oder man kann überfahren werden oder so. Ich hatte jetzt wirklich viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen.
Hören wir Ihren nächsten Musikwunsch.
Ja, mein nächster Musikwunsch ist von Xavier Naidoo. Bitte hör nicht auf zu träumen. Das ist ein Lied, das widme ich meinem Sohn Julian, das widme ich all unseren Patenkindern, allen jungen Menschen. Ich widme es auch meinem Mann.
Bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt.
Katharin Schneider, was nur am Rande bis jetzt ein Thema war, nämlich, dass Sie zuerst Architektur studiert haben an der ETH Zürich, auch abgeschlossen, und dann Medizin und auch abgeschlossen. Das klingt ungemein fleißig.
Ja, das mit der ETH, das ist so eine Sache. Mein Vater hat ja an der ETH studiert und ich glaube, ich habe während meiner ganzen Kindheit immer wieder gehört, es gibt nur eine einzige Hochschule auf der Welt, die was taugt. Und das ist die ETH Zürich. Und so als brave Tochter hatte ich das Gefühl, da muss ich wohl hin. Und was soll ich denn dort studieren? Da war die Architektur natürlich super, weil da kann man so viel lernen. So eine breite Allgemeinbildung bekommen, kreativ sein. Es war eine eigentlich ganz tolle Zeit, und zwanghaft wie ich bin, habe ich das auch abgeschlossen, obschon ich wusste, ich glaube, das ist nicht wirklich mein Ding. Und es kam mir entgegen, dass ich in der Baukrise fertig wurde damals, im 76. Und da habe ich meine Eltern gefragt, ob sie mir nicht noch ein Studium finanzieren würden. Und das war dann die Medizin als Studium stur, viel auswendig lernen und so weiter. Als Beruf ein absolutes Privileg, so mit Menschen arbeiten zu können. Ich habe am Schluss von beiden Studien eine ähnliche Erfahrung gemacht. Am Schluss weiß man viel, aber man kann nichts. Und das war bei der Medizin genau gleich, aber dort bin ich dran geblieben.
Und wie kamen Sie zum Singen? Singen Sie heute noch?
Eigentlich ganz wenig. Also an meinem 60. Geburtstag, da habe ich gesungen. Und vielleicht kommen wir so zu meinem letzten Musikwunsch sozusagen.
Das ist eine ganz gute Idee. Wenn ich Sie jetzt absagen möchte, überlege ich mir, wie kann man Sie gut absagen? Und deshalb frage ich Sie, wie würden Sie sich absagen?
Ich bin ein Mensch, der vieles, vieles machen konnte. Ich liebte meinen Beruf. Ich liebte es, Mutter zu sein. Ich liebte es, Ehefrau zu sein. Ich liebte es, zu reisen. Ich liebe immer noch, dass ich leben kann. Also ich denke, die Vielfalt im Leben, Beziehungen pflegen, tolle Freundschaften. Ich liebe Projekte und hatte das Glück, immer mit so tollen Menschen arbeiten zu können.
Und das letzte Lied ist von Ihnen und ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das ist ein Lied, das wurde vor einem Jahr anlässlich meines 60. Geburtstags auf CD aufgenommen. Das war sozusagen ein Geschenk von Max Lesser für mich, dass er mich angeregt hat, eine CD aufzunehmen. Er hat alles arrangiert. Es ist eine CD, die aus der Lebenslage entstanden ist, also auch die Lieder, die ich ausgewählt habe. Es ist eine CD, die man im Internet runterladen kann. Es heißt Now and Then unter meinem Mädchennamen. Gurevich war das. Und ich liebe dieses kurze Lied, weil es so etwas Versöhnliches hat. Und ich habe wirklich das Bedürfnis, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben versöhnlich zu sein. Ich denke, rückblickend war ich nicht immer fair zu allen. Ich hoffe, das ist nicht so oft passiert. Es sind vielleicht gewisse offene Rechnungen da, die ich nicht mehr kenne. Dieses ganz kurze Lied bringt es auf den Punkt, dass wir alle irgendwie versuchen, unser Leben so gut zu leben, wie wir es nur können, auch wenn dabei Fehler passieren. Be not too hard.
For life is short, and nothing is given to man. Be not too hard when he's sold or bought, for he must manage as best he can. Be not too hard when he blindly dies, fighting for things he does not own. And be not too hard when he tells lies, or if his heart is sometimes like a stone. Be not too hard, for soon he'll die, often no wiser than he began. Be not too hard, for life is short, and nothing is given to man. And nothing is given to man.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.